Ich glaube, einer der Hauptpunkte dieser Regulierung ist, dass der Einsatz von AI in 4 Risikokategorien eingeteilt wird. Inakzeptables Risiko sind solche Sachen wie Social Scoring, also irgendwie aus Verhalten einer Person irgendwie so ein gesamtheitliches Scoring-System zu bauen. Es geht zum Beispiel auch darum, dass Deepfakes mit sexualisierten Darstellungen zum Beispiel verboten werden sollen. Das ist im Originalentwurf, der gerade in Kraft ist, nicht der Fall, aber das ist eben zum Beispiel in dieser Runde 2 jetzt vorgesehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 719. Heute haben wir am Start unseren Gast, den Florian.
Ja, hallo, ich bin Florian, bin Softwareentwickler, Mitgründer von kleinen Dienstleister für individuelle Webentwicklung. Und ich habe mich aus Versehen in letzter Zeit ein bisschen in EU AI Act, was leider ein Zungenbrecher ist, eingelesen.
Ja, das trifft sich ja ganz hervorragend, weil, um die Vorstellungsrunde abzuschließen, hi, ich bin der Peter aus dem Working Draft Kernteam und wenn es 3 Dinge gibt, von denen ich keine Ahnung habe, dann ist es die EU, AI und generell irgendwie Aktionen. Von daher bleibt mir eigentlich nichts anderes, als zu fragen, sag mal Flo, EU AI Act, was ist das, was kann das, was soll das?
Ja, das ist der Versuch der EU, im weitesten Sinne AI zu regulieren. Wichtig ist, zu regulieren und nicht zu verbieten. Und es geht irgendwie darum, den Einsatz von AI im weitesten Sinne, was auch immer das sein mag, eben einzuschätzen, wie risikobehaftet das ist, wie sehr es in die Rechte von Menschen eingreifen kann, in Chancen oder auch Menschen manipulieren kann gegebenenfalls. Und dann entsprechend ja Anforderungen zu stellen, wie man damit umgehen muss oder Auflagen
zu formulieren. Das hört jetzt sich für mich an, als wäre das speziell so eine Regulierung in die Stoßrichtung Mediengesetzgebung, sowas in die Richtung, wo du jetzt gerade so Sachen wie Manipulation so sagtest. Bei mir fielen ja noch diverse andere Dinge ein, die man so an diesem Ding regulieren könnte.
Das betrifft erstmal grundsätzlich jeden Einsatz von AI, der irgendwie im Business-Umfeld im weitesten Sinne stattfindet. Also der persönliche Einsatz, das ist grundsätzlich ausgenommen, aber sobald ich es anfange, es irgendwie beruflich einzusetzen, damit Geld zu verdienen, dann muss ich mich im Zweifelsfalle auch an diesen EU AI Act halten.
Okay. Aber ich meine, wo fängt das denn an? Ich, also nur so als jetzt persönliches Beispiel, war heute beim Tierarzt, hab so gesagt, ey Tierarzt, warum sind deine E-Mails länger geworden? Und dann so, ja, ich habe da dieses wunderbare Werkzeug gefunden, das in der Lage ist, einen komplizierten Laborbericht zu nehmen und das in eine E-Mail für normale Menschen zu überführen.
Ja,
das ist ja schon das Business-Umfeld, würde ich sagen, oder?
Genau, das ist das Business-Umfeld und ich glaube, wahrscheinlich ist das was relativ unreguliert ist tatsächlich. Ich glaube, einer der Hauptpunkte dieser Regulierung ist, dass der Einsatz von AI in 4 Risikokategorien eingeteilt wird. Die gehen von einem inakzeptablen Risiko, was einfach grundsätzlich verboten ist, was man gar nicht machen darf, über ein hohes Risiko, was relativ stark reglementiert ist, ein begrenztes Risiko, wo es eine Transparenzpflicht gibt, bis hin eben zu denen mit niedrigem Risiko, die dann gar nicht reguliert sind, wo man letztlich machen darf, was man will.
Mhm. Gibt's da so Beispiele für diese Stufen?
Genau, also inakzeptables Risiko sind solche Sachen wie Social Scoring, also irgendwie aus Verhalten einer Person irgendwie so ein gesamtheitliches Scoring-System zu bauen, was dann irgendwelchen Einfluss auf diese Person hat. Und das muss jetzt gar nicht so, nur so ein Social Scoring sein, wie das in China zum Beispiel im Einsatz ist. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich einen Online-Shop betreibe und jetzt irgendwie über alle Daten, die ich von einer Person habe, wie nett ist die zu Support-Mitarbeitenden, wie viel kauft die ein, irgendwie so alles, was ich irgendwie über diese Person habe, einen Score baue und denen dann bessere Preise gebe oder früher über Angebote informiere oder sowas. Schon sowas ist tatsächlich einfach grundsätzlich verboten. biometrische Identifikation im öffentlichen Raum oder auch irgendwie so subtile Verhaltensbeeinflussungen, wenn es dann irgendwie so in Richtung Wahlmanipulation geht oder sowas. Das sind so Sachen, die verboten sind.
Okay.
Weil sie eben ein zu hohes Risiko haben.
Ist bei so Scoring auch so Kram wie irgendwie Schufa oder zum Beispiel irgendwie Kreditvergabe drin?
Das bezieht sich ja nicht auf alle Dinge, die eine Person betreffen, sondern da ist es dann, das würde wahrscheinlich eher in den Bereich des hohen Risikos fallen, weil es da dann da geht es irgendwie um Dinge, die echten Einfluss auf das Leben von Menschen und auf Grundrechte von Menschen haben können, wo eben sowas wie Kreditwürdigkeit drin ist, wo aber auch zum Beispiel sowas wie Recruiting drin ist, also irgendwie Vorfiltern von BewerberInnen oder sowas. Medizinischer Bereich, biometrische Daten, solche Sachen oder auch Migration, Grenzkontrolle oder irgendwie Rückfallrisiko bestimmen von StraftäterInnen oder was auch immer. Das fällt in diesen hohen Risikobereich und da gibt es dann irgendwie Transparenzpflichten. Das muss teilweise auch in öffentlichen Registern dann irgendwie hinterlegt werden. Es muss immer eine menschliche Kontrolle geben. Im medizinischen Bereich ist es zum Beispiel so, dass am Ende immer ein Arzt die Entscheidung treffen muss. Es kann irgendwie Handlungsempfehlungen kriegen oder sowas, aber am Ende muss ein Arzt die Entscheidung treffen oder eine Ärztin. Okay. Man muss ein Risikomanagement machen, muss irgendwie gucken, was für Risiken gibt es, wie gehen wir damit um, wie können wir das verhindern. Und in bestimmten Fällen muss man auch vorab irgendwie so eine Grundrechtsfolgeabschätzung irgendwie machen, um halt irgendwie vorab schon zu prüfen, wie risikobehaftet das potenziell ist.
Okay, klingt jetzt ja erstmal irgendwie so grundsätzlich machbar. Ich meine, wenn du irgendwie eine Bank bist und du verteilst Kredite, bist du ja eh Gegenstand von allerlei gesetzlichen Ketten, in die du gelegt wirst. Und dann wäre das ja sozusagen eine weitere dieser Ketten und ein weiteres Ding, wo man halt seine Compliance einrichten und hinterher nachweisen muss.
Genau. Das ist es am Ende, ne? Also es ist mit Sicherheit ein zusätzlicher Aufwand, genauso wie es ja aber irgendwie GDPR oder sowas auch war. Und mit Sicherheit wird es da genau wie bei GDPR auch Dinge geben, die dann irgendwie in eine falsche Richtung gehen. Also ich glaube nicht, dass die Welt besser geworden ist dadurch, dass wir Cookie-Banner haben. Aber sowas wird es hier ja mit Sicherheit dann auch geben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es in dem Moment, wo ich eine AI einsetze, um zu entscheiden, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht, greife ich ja schon wirklich sehr stark in das Leben von Personen ein und dass ich da dann irgendwie bestimmte Pflichten habe, an die ich mich halten muss, klingt für mich jetzt erstmal sehr plausibel.
Ja, meintest du jetzt mit sowas in Bezug auf die Cookie-Banner tatsächlich, also gibt ja so zwei Lesarten. Wir haben ja diese Cookie-Banner, weil die blöden Bürokraten kriegen es nicht hin, irgendwie ein ordentliches Gesetz zu schreiben. Und die andere Lesart ist, dass das mehr so eine Art malicious Compliance ist, also irgendwie so der gehobene Mittelfinger im Zuge dessen, dass man technisch gesehen sich ans Gesetz hält, aber wirklich das eigentlich nicht tut, weil es gibt halt nur alle oder ja die meisten Buttons auf diesen Bannern. Also siehst du malicious Compliance am Horizont?
Es ist das finde ich super schwer abzuschätzen. Also da ist es tatsächlich auch so, dass also dieser EU-AI-Act ist grundsätzlich seit August 2024 in Kraft. Es ist aber so, dass viele von den Bestimmungen gerade noch nicht gelten. Und ich habe ehrlich gesagt wenig davon mitbekommen, dass Unternehmen sich schon damit beschäftigen, wie sie sich daran halten und wie sie das dann konkret umsetzen. Insofern finde ich das ehrlich gesagt schwer vorherzusehen, aber halte das jetzt nicht für unwahrscheinlich, so aus anderen Erfahrungen. Ne? Aber ich habe wenig davon mitbekommen, dass Unternehmen sich wirklich damit beschäftigen, wie sie sich jetzt daran halten.
Ja, weil du hast jetzt mir gerade eine sehr wichtige Information gegeben, nämlich das Ding ist in Kraft.
Herausstellen. Ist sehr wenig, was in Kraft ist. Also zum Beispiel das Verbot für alles mit inakzeptablem Risiko, das gilt. Die meisten anderen Sachen gelten noch nicht. Ja, einige Dinge sind auf jeden Fall in Kraft und andere. Das ist auch noch so ein bisschen schwierig. Grundsätzlich sollte vieles im August diesen Jahres in Kraft treten. Da gibt es jetzt gerade Bestrebungen, die Fristen zu verlängern. Das heißt, wahrscheinlich wird vieles auch erst im Dezember oder auch erst im Dezember 27 in Kraft treten. Das heißt aber ganz genau, wann jetzt die relevanten Dinge in Kraft treten, weiß man gerade auch einfach noch nicht. Aber dass sie kommen werden, ist, glaube ich, relativ eindeutig.
Okay, bevor wir uns weiter die Risikostufen herabarbeiten, habe ich noch eine Frage. Und zwar, welcher Art EU-Gesetzgebung ist das denn eigentlich? Also es gibt da ja verschiedene Sachen im Sinne von, das gilt unmittelbar sofort. Und dann gibt's ja diese Variante, ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Wir delegieren das in die Mitgliedsländer und die setzen das dann lokal um. Mit was haben wir es hier zu tun?
Meinem Verständnis nach ist es so, dass das unverzüglich gilt. Also es gibt Dinge, die lokal umgesetzt werden müssen. Es gibt dann irgendwie so Meldestellen oder sowas, die jedes Land einrichten muss, wo man bestimmte Dinge hinmelden muss. Das muss natürlich dann jedes Land irgendwie einrichten. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Hauptpunkt bei vielen Dingen eben Bußgelder sind und das auch potenziell sehr empfindliche Bußgelder, die irgendwie am weltweiten Jahresumsatz gekoppelt sein können. Und meinem Verständnis nach sind das Bußgelder, die die EU verhängen kann und für die es keine nationale Gesetzgebung braucht.
Okay, verstehe. Genau, ich versuche gerade auseinanderzutütteln auf meinem zweiten Bildschirm, wie die Dinger heißen. Es gibt dann ja Richtlinien und dann dieses andere Ding, aber also ist dieser EU-Act denn dann tatsächlich ein einziges Ding oder ist es ein Paket aus mehreren Maßnahmen? Also wie genau muss man das einsortieren?
Das ist ein Act.
Okay.
Was auch immer das heißt.
Na gut.
So mein Verständnis. Also das ist ein PDF, was ich mir runterladen kann.
Ja. Ja, okay. Ah ja, genau. Es handelt sich also um eine Verordnung, habe ich jetzt rausgefunden. Und das ist tatsächlich dieses Ding mit der unmittelbaren Wirksamkeit in den Mitgliedstaaten. Ergänzt um halt so Sachen wie diese Meldestellen, einfach nur dafür vielleicht, damit sich die Bürger in ihrer eigenen Sprache sozusagen an wen richten können, damit das nach oben eskaliert wird.
Ja.
Okay, gut. Dann habe ich ja was gelernt. Dann bringen wir doch mal die dritte Stufe bei. Was ist denn weder inakzeptabel noch hoch?
Begrenztes Risiko, da geht's vor allen Dingen darum, dass Menschen wissen, dass sie mit AI interagieren. Also das sind Dinge, wo die Gefahr besteht, dass man den Eindruck hat, dass man entweder mit einem echten Menschen interagiert, also im Zweifelsfalle, wenn ich von einer AI angerufen werde, dann muss ich darüber informiert werden, dass das eine AI ist. Oder auch bei generierten Bildern, bei generierten Videos, teilweise auch bei generierten Texten, dass es da einfach eine Transparenzpflicht gibt, dass der Empfänger, die Empfängerin eben darüber informiert wird, dass es AI generiert ist oder dass sie mit einer AI interagiert, dass ich also darüber Bescheid weiß und darauf aufbaue und dann halt irgendwie Entscheidungen treffen kann.
Okay, also das heißt tatsächlich die AI dann als der Agent im tatsächlich ursprünglichen Sinne. Ich interagiere da mit einem System und das verhält sich halt eben als meine Anlaufstelle, mein Wegweiser und mein Berater. Und da muss ich halt eben Bescheid wissen, dass es das ist. Und wenn mir auch irgendein Text generiert wird, gleiche Kiste.
Genau. Also im Zweifelsfalle auch, wenn jetzt irgendwie Zeitungsartikel mit Beispielbildern betitelt werden oder untermalt werden, die AI generiert sind, dass man halt darauf hinweist, damit man halt weiß, dass es AI ist und dass es nicht ein echtes Foto ist oder sowas.
Ja, aber ich meine, wie ist denn da das Szenario für was passiert, wenn man es nicht tut? Weil ich meine, im Idealfall sind die Systeme, die man einsetzt, ja gut genug, dass das nicht auffällt. Okay, klar. Bei jetzt irgendwie jemanden, der dich anruft, ist das wahrscheinlich schwierig. Da merkt man es mal irgendwann, wenn man tatsächlich das Ding dazu überredet bekommt, einem das Rezept für Napalm vorzusingen. Aber das passiert ja nicht, wenn du einfach nur einen Artikel über ein Fußballspiel liest und da wird halt eben einfach irgendwie was hingeneriert. Das merkst du ja im Zweifelsfall nicht, weil das geht ja relativ gut. Also ich meine, wenn ich jetzt wirklich irgendwie so eine Zeitung bin, wie soll mir was passieren? Nicht, was soll passieren? Ist ja klar, da gibt es halt eben oft einen Deckel, wenn es rauskommt, aber wie soll das tatsächlich rauskommen?
Ja gut, dazu sagt das, sagt der Act jetzt erstmal wenig, ne? Also der sagt erstmal nur, es ist verboten. Wie es dann rauskommt, hängt dann ja wahrscheinlich auch stark vom Einzelfall ab. Also ich kann mir vorstellen, dass man es bei Bildern auch noch besser sagen kann als bei Texten. Dass man da halt irgendwie mit so entsprechenden Analyse-Tools oder sowas das ja wahrscheinlich schon noch besser feststellen kann. Texte ist natürlich schon schwieriger. Im Zweifelsfalle, klar, solange es hier niemand nachweisen kann, kannst du auch nicht bestraft werden.
Ja, also weil du sagst jetzt, das steht da nicht drin, aber eigentlich würde ich ja von einem Gesetzgeber, der ja irgendwie weiß, okay, ich muss jetzt wen regulieren, der da gegebenenfalls wenig Bock hat, ich würde ja erwarten, dass man da zumindest einfach so ein Mindestmaß an Wargaming betreibt, um einfach mal so rauszufinden, wie würde denn das Red-Team vorgehen, wenn ich jetzt sozusagen diese Hürde oder diese Pflicht da in den Raum stelle.
Also es ist ja im Zweifel nicht Teil von Gesetzen, oder? Also der Gesetzgeber sagt nur, du musst Steuern zahlen und das Finanzamt muss sich dann überlegen, wie sie dich drankriegen, wenn du es nicht tust.
Vielleicht ist das so, aber dann können wir ja trotzdem fragen, warum ist das so?
Ja.
Also weil man muss sich ja tatsächlich, mit Non-Compliance, das ist ja ein erwartbares Szenario und vielleicht sollte man zumindest mal von der Wand bis zur Tapete denken, um da irgendwie sich zu überlegen, okay, wie kriegen wir das denn hier raus? Weil irgendwas aufzuschreiben, was am Ende nicht umsetzbar ist, ist halt auch kein guter Look hinterher in der Wahlurne.
Ja gut, das stimmt, das stimmt. Aber genau, also da ist mein Eindruck, dass es da jetzt keine großen Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden gibt, die jetzt irgendwie das Internet durchforsten nach AI-Content, der nicht gelabelt ist, sondern ja, dass das wahrscheinlich das vor allen Dingen auch. Ja.
Okay, aber was ist denn unterhalb von begrenztem Risiko die letzte Stufe?
Das ist dann alles andere, also alles, was nicht explizit reguliert ist, und da gibt es dann keine Einschränkungen. Also das ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch das meiste, was man heute so macht. So Beispiele, die da sind im Zweifelsfalle sowas wie Spamfilter oder sowas wie eine AI in einem Videospiel oder sowas. Das ist halt, da kannst du einfach machen, was du willst, muss es nicht kennzeichnen. Das ist einfach nicht reguliert. Sondern reguliert sind eben nur die anderen drei Kategorien.
Okay. Okay, das sind dann also so Sachen wie, also das, was die meisten im Alltag machen. Fass mir die E-Mail zusammen, blas mir die E-Mail auf, generiere mir den Untertitel für dieses Video, übersetz mir genau. Das Teil ins Französische. Okay, alles klar.
Genau.
Ja, okay. Und sozusagen ist das alle andere ist also keine extra Risikokategorie, sondern es definiert sich dadurch, dass die anderen definiert sind und dann kommt genau. Dann eben ferner lief. Alles klar.
Ja, genau. Also die ersten drei sind eben irgendwie explizit reguliert und das ist dann halt einfach die das, was logisch folgt, als alles andere, was nicht erwähnt ist oder was nicht reguliert ist. Ja.
Okay, gut. Da bleibt natürlich jetzt eine große Frage. Diese zwei Buchstaben A und I, was meinen die damit?
Es ist kompliziert. Also, das kommt tatsächlich aus, also an dem Gesetz angefangen zu diskutieren über dieses Gesetz wurde, glaube ich, 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, okay. Das kommt alles deutlich, deutlich von vor der Large Language Model Zeit oder von vor ChatGPT. Und es ist auch nicht das meiste. Es gibt noch so ein, zwei Ausnahmen, aber das meiste ist auch nicht technisch definiert, als das muss ein neuronales Netzwerk sein oder sowas, sondern meint halt vor allen Dingen, dass mit Trainingsdaten irgendwie Dinge trainieren und damit dann automatisiert Entscheidungen treffen oder automatisiert Dinge tun.
Okay.
Und wie das dann technisch genau funktioniert, ist an der Stelle erstmal egal.
Okay. Also da würde ja tatsächlich einiges drunter fallen. Also auch wieder sehr wichtige Informationen, wenn die da so früh angefangen haben, darüber nachzudenken. Keine Ahnung, was war 2019 so KI? Ich würde halt sagen, so Sachen wie Empfehlungsalgorithmen, ne?
Empfehlungsalgorithmen, wo wir gerade bei Spamfiltern waren, hier so Bayes-Filter oder wie das heißt. Aha. Ja.
Ja.
Genau, also solche.
Du kennst mich ja, ne? Jetzt kommt hier wieder mein inneres Red Team springt halt sofort an und fragt halt eben. Also, das ist natürlich eine dumme Frage. Wenn ich jetzt erstmal instantan so bei allem erstmal denke, okay, wo sind die Exploits? Aber wenn es einfach nur darum geht, da wird halt irgendwas bewertet und ist trainiert und generiert vielleicht irgendwas, dann würde das ja selbst irgendwie die basalste Markov-Kette mit beinhalten.
Im Zweifel ja. Also ich meine, auch eine Markov-Kette ist ja irgendwie auf irgendeiner Form von Trainingsdaten basierend.
100%.
Und ich glaube, dass da dann eher die Sache ist, ob man überhaupt irgendeine der Dinge, die in die regulierten Bereiche fallen, damit machen kann. Also
ja.
Nur weil du jetzt eine Markov-Kette an irgendeiner Stelle in Recruiting einsetzt, ist es halt nicht automatisch reguliert. Also nur weil du, also ne, Recruiting war ja eine der Beispiele für hohes Risiko.
Ja.
Wenn du jetzt einen AI-basierten, was auch immer das heißt, Spam-Filter hast, der vor der Mails, die an deine Bewerbungsadresse gehen, wo BewerberInnen halt ihre Bewerbung hinschicken, der da einen Spam-Filter drauf macht, dann ist es halt im Zweifel nicht von der Regulierung betroffen. Ne? Also nur, weil es irgendwas damit zu tun hat, ist es nicht automatisch reguliert. Und ja.
Ich dachte halt, so, meine erste Markov-Kette war halt in dem Internetpublikation. Ich kann es ja verraten. Bei mir war es damals Fefes Blog. So, das ist ja durch seine relative Gleichförmigkeit für sowas relativ gut geeignet. Und dann hast du halt eben tatsächlich am Ende etwas, was ich ja schon als irgendwie eine halbwegs ernstzunehmende Publikation so, wenn ich das gesamte Spektrum vom Internet nehme, wenn ich das habe und das kann ich dann sozusagen reproduzieren, ne? Also ist jetzt ein bisschen gestreckt, ne? Aber was halt natürlich da viel, sehr viel spannender ist, ist natürlich so, wenn diese verschiedenen Dinge so aufeinandertreffen, weil du kannst ja tatsächlich irgendwie eine Plattform bauen, die halt dann irgendwie dir ein Tool bereitstellt, wo du dann sozusagen dein eigenes Zeug reinstecken kannst. Also sagen wir mal irgendwie so mit den Medizindaten, ist halt irgendwie grundsätzlich hohes Risiko. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Automatisierungsplattform, NADN oder sowas in der Richtung baue, dann ist die ja nicht inhärent im hohen Risiko sich befindlich, weil ich damit ja auch harmlose Sachen bauen kann. Aber ich könnte ja theoretisch auch meine Medizindaten da reinpipen. Muss ich dann als derjenige, der das nutzt, wissen, dass das irgendwie unter AI fällt oder tut's das überhaupt? Weil eigentlich ist das ja nicht wirklich materiell AI, sondern bloß irgendwie, hey, das Zusammenstöpseln von verschiedenen Workflows geht irgendwie einfacher, weil halt an den Punkten, wo es schwierig ist, nicht irgendwie harte Programmierprotokolle sind, sondern ein bisschen LLM-Magic, die da dann einfach dafür sorgt, dass wir eine bessere Adhäsion im Prinzip haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das hängt da halt wieder vom konkreten Fall und von den Auswirkungen ab. Also wenn dieses N8N dazu führt, dass eine Krankenkasse automatisiert Anfragen ablehnt, dann ist es mit Sicherheit von dem EU-AI-Act betroffen. Wenn das nur dazu führt, dass Mails vorsortiert werden und an die richtige Fachabteilung in der Krankenkasse geschickt werden. Und wenn es an die falsche geschickt wird, dann kann dies halt immer noch weiterleiten an die richtige. Dann ist es nicht davon betroffen.
Ja, Träger des Risikos in dem Fall ist natürlich dann die Krankenkasse in unserem Beispiel.
Genau, also die Betreiberin oder der Betreiber von dem N8N dann, ja.
Ja, und müsste dann natürlich auch wissen, dass sozusagen mit einem Produkt man hier zu tun hat, dass sozusagen in dieses sehr weit gefasste AI-Bucket fällt. Was ja, wie ich gerade bei so Tools finde, ist ja nicht unbedingt offensichtlich, weil im Idealfall tritt das ja in den Hintergrund und es ist einfach nur, wie gesagt, die Magie im Hintergrund, die halt die strikten Programmierprotokolle von anno dazu mal ersetzt durch, mit Magie geht ja. Das schon. Also die Frage,
genau,
wenn ich halt eine Entität bin, die sogar sozusagen von ihrer Business-Domäne her ins hohe Risiko fiele, wenn sie was mit AI machte, wie stellt die sicher, dass die ganzen Tools, die sie nutzt und sich einkauft, nicht dazu führen oder wie weiß sie, dass sie dann dazu führen, dass das sozusagen EU-AI-Act regulär wird? Weil wenn das ja Yahoo Pipes wäre, wird das ja nicht passieren.
Wenn das was wäre, sorry?
Ja, Who Pipes, das alte aus den 2000er Automatisierungsding.
Ja, ich glaube, dass das dann halt tatsächlich was ist, was in der Verantwortung dieser Krankenkasse liegt. Also das ist, wir haben zwei Sachen noch nicht erwähnt, die auch eventuell noch relevant sind. Das eine ist, Unternehmen müssen tatsächlich sicherstellen, dass MitarbeiterInnen sich ausreichend gut mit AI auskennen, wenn ja. sie mit AI arbeiten. Und da würde das für mich dann drunter fallen. Ne? Also, dass jemand weiß, in dem Moment, wo ich da N8N einführe, dass das AI ist und dass die Person dann halt auch irgendwie da so eine Risikoabwägung oder sowas machen kann, würde dann für mich darunter fallen. Ich glaube, dass das dann tatsächlich in der Verantwortung der Krankenkasse in dem Fall liegt.
Ja, okay. Nee, wenn das sozusagen an die Mitarbeiter Ausbildung gekoppelt ist, macht das ja auch Sinn. Da kann man sich dann sicherlich auch zertifizieren lassen nach ISO. Hast du nicht gesehen irgendwann dann? Und dann kann man da irgendwie sicherstellen,
dass der Laden... Da wird es mit Sicherheit ganz tolle Zertifizierungsprogramme geben.
Ja, ja. Aber das ist ja auch alles irgendwie nicht unwichtig, damit man einfach irgendwie sagen kann, in seinem Außenauftritt, hey, guck mal, wir sind hier eine ernstzunehmende Organisation und wir machen das halt richtig.
Ja.
Gut. Wie sehr wird uns denn auf die Finger gehauen, wenn wir Mist machen?
Ja, also, potenziell viel. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht parat. Also es ist wie GDPR auch an weltweiten Jahresumsatz gekoppelt, die maximalen Strafen. Das heißt, das können schon ein paar Millionen oder Milliarden werden. Bei uns beiden jetzt leider nicht.
Bei mir im Moment bestimmt nicht. Ich war schließlich gerade beim Tierarzt.
genau, also in schweren Fällen können das schon sehr empfindliche Strafen werden. Meines Wissens nach sind es halt wirklich alles dann Strafzahlungen. Also in meinem Verständnis nach hat das dann keine strafrechtlichen Auswirkungen, dass ich dafür plötzlich ins Gefängnis muss. Es sei denn natürlich, dass ich jetzt irgendwie, ich würde jetzt mal hoffen, dass wenn ich grob fahrlässig mit Gesundheitsdaten umgehe, dass es da jetzt schon strafrechtliche Regelungen gibt, die das klären. Aber grundsätzlich sind es halt wirklich Bußgelder, die da dann potenziell eine Rolle spielen können.
Ja, wäre analog zur Datenschutzgrundverordnung und ja auch in Einklang mit der EU, dass man sich ja mehr so als Wirtschaftsrahmensetzung versteht und so strafrechtliche Kisten nicht so der Fokus sind.
Ich habe die Zahlen gerade gefunden, also bis zu 7% des weltweiten Vorjahresumsatzes oder 35 Millionen Euro, je nachdem was höher ist, sind die Höchststrafen oder höchsten Bußgelder.
Okay, geht nach Umsatz.
Ja, nicht nach Gewinn, sondern nach Umsatz.
Ja, würde ich natürlich, wenn ich irgendwie OpenAI oder so ein anderer Laden wäre, mal doll aufpassen.
Also es wird jetzt ja das erste Mal, dass jemand irgendwie gegen diesen EU-AI-Act verstoßt, werden auch nicht direkt so die höchsten Bußgelder verhängt, wäre jetzt meine These. Es ist halt wirklich vorsätzlich und böswillig. Aber ja, es kann potenziell sehr unangenehm werden.
Ja, das klingt wirklich so wie Datenschutzgrundverordnung für halt anderen Bereich. Du sagst, wenn da erstmals was passiert, gab es denn da jetzt schon irgendwie Dinge, die hochgepoppt sind, Ermittlungen, die eingeleitet wurden? In meiner Erinnerung ist es ja so, als dann die Datenschutzgrundverordnung sozusagen in Kraft getreten ist, gab es ja ein recht großes Heulen und Zähneklappern und ja auch direkt Leute, die sagten, so, dann gehen wir mal direkt sofort in die Offensive und nehmen ein paar von diesen Läden an die Kandare. Ist da schon irgendwie Action am Start?
Also da bisher sehr wenig konkret in Kraft ist, meines Wissens nach nein. Also wie gesagt, diese verbotenen Bereich, inakzeptables Risiko, ist jetzt noch meine Hoffnung, dass das auch in der Realität nicht relevant auftritt. Also Social Scoring, habe ich die Hoffnung, dass das nicht von China hier rüber schwappt. Plus eventuell das noch als Hinweis, bei dem inakzeptablen Risiko ist es natürlich so, dass Strafverfolgung, Geheimdienst und Militär ausgenommen ist.
Natürlich.
Die dürfen also machen, was sie wollen. Wie gesagt, da die relevanten Sachen noch nicht in Kraft sind, meines Wissens nach nicht.
Ja, okay. Na gut, dass sozusagen Militär und Konsorten ausgenommen werden, würde ich ja, wie gesagt, auch aus der Domäne, in der die EU sich als handelnd versteht, auch erwarten. Also,
ja.
Wundert mich. Gibt's denn so generell Meinungen relevanter Stakeholder, wie die das finden? Also so in so gedacht in so Kategorien Industrie, Gewerkschaft, Nerds.
Ich glaube, niemand ist zufrieden, wäre so meine Zusammenfassung. Also Gewerkschaften weiß ich tatsächlich nicht, aber Bitkom und Industrie sind unzufrieden, weil es zu viel Regulierung, zu viel Bürokratie ist und Nerds, NetzpolitikerInnen sind nicht zufrieden, weil es nicht weitreichend genug ist und zu viele Dinge freilässt und nicht genug regelt. Ist so die ganz kurz Zusammenfassung, würde ich sagen.
Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass du die Position von Bitkom damit auch nicht irgendwie unfair verzerrt hast durch die starke Kompression. Ich bin sicher, dass wenn du den Industrieverband fragst, die Antwort weniger Regulierung bitte schon meistens ganz gut passt.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, weil ich recht habe. Was würden denn so Netzpolitiker sagen? Also in welchen Bereichen sollte es denn weitergehen konkret? Weil generell so die grundsätzliche Einteilung, sag ich mal, in das geht gar nicht, das geht mit Auflagen und das geht mit weniger Auflagen, der Rest ist halt, mach, was du willst. Das per se klingt also, ja erstmal vernünftig.
Also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch im Kopf habe, ist, dass diese Ausnahme von Militär, Geheimdiensten, Strafverfolgung nicht überall so gut ankommt. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann, also dass die weiterhin irgendwie groß angelegte biometrische Gesichtserkennung irgendwie machen dürfen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Dann, dass es teilweise ein bisschen unklar formuliert ist oder dass die roten Linien nicht so richtig klar sind, sondern dass es irgendwie so ein bisschen schwammig ist.
Ja.
Und ja, dass es halt Schlupflöcher gibt an verschiedenen Stellen.
Zum Beispiel?
Unschärfe bei biometrischer Überwachung zum Beispiel, die irgendwie sehr, sehr spezifisch formuliert ist.
Okay.
Wann das in dieses hohe Risiko fällt oder vor allen Dingen auch ins inakzeptable Risiko. Ja.
Ja, verstehe.
Hast du denn schon mal den EU-AI-Act irgendwo in Aktion erlebt? Also so unmittelbar auf dem Niveau eines Cookie-Banners?
Nein.
Das ist erstmal kein gutes Zeichen.
Ja, also ich glaube, dass wo er schon in Aktion ist, was ich aber persönlich nicht erlebt habe, ist, dass Hersteller oder Anbieter von Modellen gewisse Offenlegungspflichten haben und dass ChatGPT, Anthropic, Google, dass die halt irgendwie sicherstellen und bis zum Gewissen auch gerade auch nachweisen müssen, dass sie sich an Urheberrecht halten, was auch immer das heißt, dass sie ihre Daten offenlegen müssen, also jetzt nicht im Sinne von einem Dump, das hier sind die Daten, die wir zum Trainieren benutzt haben, aber dass man halt irgendwie so grob sagte, wir haben irgendwie so Bücher, wir haben irgendwie hier so Webseiten, dass man halt so ein bisschen strukturiert darstellt, wie die, was das für Daten sind, die man zum Trainieren benutzt hat. Dass
so ein Korpus benannt wird, so zum Beispiel.
Ja, genau. Okay. Ja, also ne, es muss jetzt nicht gesagt werden, genau diese Website, aber wir haben irgendwie Newsseiten und Zeitungen und Bücher und ich weiß nicht was und dann irgendwie in welcher Aufteilung und solche Sachen. Und das beginnt gerade, ist mein Eindruck. Aber öffentlich ist davon also ich glaube, dass das bis zum Gewissen gerade auch veröffentlicht werden muss, das ist es meines Wissens nach noch nicht. Ist aber wahrscheinlich dann auch schon wieder nicht in Kraft.
Ja, ich meine, die Frage ist natürlich auch, also was gilt als Veröffentlichung, ne? Also das kann ja theoretisch irgendwo in den Terms and Conditions auf der vorletzten Seite stehen, solange bis einem irgendwie tatsächlich ein Regulator auf die Finger haut. Das ist ja bei der Datenschutzgrundverordnung auch so gewesen, dass das ja zu einem guten Teil Bananenregulierung war, die halt dann beim Kunden nachgereift ist und halt irgendwie erstmal
in der Realität sich festsetzen musste, durch die Gerichte gehen musste, durch die nationalen Regulierungsbehörden gehen musste. Das ist wahrscheinlich hier nicht anders. Es ist halt interessant, dass dieser Prozess noch nicht in Gang beobachtet wird, wenn ich das jetzt bei dir richtig raushöre. Ich kriege davon nämlich gar nichts mit.
Ja, ja, genau. Also, ich meine gerade sowas, was sind jetzt, ich kann ja auch nachvollziehen, dass man jetzt nicht einfach ein Tarball mit den gesammelten Trainingsdaten verlangen kann, weil das dann ja auch spätestens irgendwie urheberrechtstechnisch irgendwann schwierig wird.
Für wen jetzt?
Im Zweifelsfall immer erstmal für diejenigen, die das Modell damit trainieren, oder die, ne, die dann halt irgendwie das zur Verfügung stellen müssen. Das verstehe ich ja irgendwie, ne, dass man das nicht fordert. Aber was ist jetzt so ein Maß an Transparenz, das praktikabel ist, aber gleichzeitig auch überhaupt irgendwem was weiterbringt? Weil ja, jetzt einfach nur ein, wir haben übrigens Bücher, Zeitungsartikel und Internetseiten genutzt, wird niemanden weiterbringen, weil es niemanden überrascht. Was ist jetzt so das Level, was irgendwie Informationen enthält, mit denen man irgendwas machen kann? Das finde ich halt auch super schwer zu sagen.
Ja, und natürlich auch, wie macht man es erfahrbar? Weil, wie gesagt, irgendwo ein PDF zu verlinken, ist ja nicht ausreichend. Und am Cookie-Banner kann man viel aussetzen, aber es steht halt eben drin, mit wie vielen Partnern das am Ende geshared wird. Ja, die Umsetzung ist malicious compliance, aber man kann halt nicht wegreden, dass dadurch den Leuten irgendwie gewahr ist, dass das passiert oder zumindest gewahr sein kann. Ne? Modulo Banner bei Blindness und hast du nicht gesehen.
Ja, wobei ich mich da frage, ob das nicht bei den großen Modellanbietern schon auch reichen würde, wenn es irgendwo versteckt auftaucht, weil JournalistInnen, interessierte Menschen werden es da finden, können sie es sich dann angucken und können dann darüber berichten. Weil es ist jetzt ja nicht so, dass im Zweifelsfalle werde ich mir jetzt nicht von ChatGPT diesen Bericht angucken, aber hoffe drauf, dass Menschen, die sich damit beschäftigen, auskennen, sich das angucken und dann halt irgendwie auffällige Dinge ihnen auffallen und dann gegebenenfalls, ja, wie gesagt, darüber berichten können. Ob das nicht fast schon in dem Fall ausreicht, also ne, für ein, das ist übrigens so eine Transparenzpflicht, das ist übrigens ein AI-generiertes Bild, dafür mit Sicherheit nicht.
Ja. Ja, ja, aber das also betrifft halt wirklich so den Bereich begrenztes Risiko. Ab hohes Risiko wird ja auch die Komplexität viel größer, irgendwie ja, in allgemeinverständlich abzubilden, was da überhaupt passiert.
Ja. Ja.
Ja.
Genau.
Wie finden das unsere Freunde aus Übersee eigentlich? Die haben ja komplett den Verstand verloren, als die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist. Und es gibt ja bis zum heutigen Tage so Lokalzeitungen im Land of the Free, die man aus der EU heraus noch nicht aufrufen kann, weil wo kommen wir denn da hin?
Also mein Verständnis ist, dass die Anbieter durchaus dabei sind, diese Transparenzpflichten zu ihren Modellen zu erfüllen. Das ist dann übrigens auch die, meines Wissens nach, aber ich habe es nicht komplett gelesen, eine einzige Stelle, wo es wirklich technisch wird. Es gibt dann irgendwie so eine bestimmte Begrenzung, was bei das Modelle für deren Training 10 hoch 25 Floating Point Operations benötigt werden, dass die nochmal strenger reguliert sind. Dass sie durchaus dabei sind, da dran zu arbeiten. Ein großer Aufschrei habe ich nicht wahrgenommen. Ich glaube, das wird einfach so hingenommen, ist mein Eindruck. Aber Trump traue ich vieles zu, ne?
Ja gut, ich glaube nicht, dass der 42 Minuten lang uns bei einem solchen Gespräch zuhören könnte, selbst wenn wir es in einer ihm für ihn verständlichen Sprache gemacht hätten, weil er bis dahin schon längst dreimal sagte, oh, ein goldenes Eichhörnchen. Also.
Ne? Ja, aber wenn, also ich meine, ich glaube, mittlerweile hat sich diese Freundschaft ja auch erledigt, weil wenn Elon Musk jetzt plötzlich zu ihm kommt und sagt, das ist alles Kacke für uns, dass er das dann sagt, entweder er nimmt das zurück oder ich schnapp mir Grönland, würde ich ihm halt auch zutrauen.
Ja. Ach, dieser ganze Komplex, ich glaube, den irgendwie als Mafia zu verstehen, ist irgendwie praktikabler, weil dann ist das halt mehr so ein amorpher Blob und das mutiert und spaltet sich und wächst wieder zusammen. Und dann wundert man sich halt über relativ wenig. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Ich dachte jetzt wirklich so in Richtung irgendwie so wirtschaftlich Tätige, ne? Und gerade irgendwie so mid-sized Player. dass irgendwie so ein OpenAI und ein Anthropic, das halt eben sich selbst auch als globaler Player versteht und irgendwie auch sagt, jo, wir lobbyieren da direkt irgendwie an der Kommission herum, dass die sowas halt irgendwie auch mitgestaltet haben, sicherlich auf irgendeine Form, und am Ende irgendwie sagen können, okay, wunderbar, damit können wir arbeiten, und selbst wenn wir es doof finden, müssen wir es akzeptieren, weil so sind halt die Gegebenheiten. Aber es gibt dann ja immer so diese, die Mittelgroßen, die halt wenig Einfluss, aber viel Meinung haben. Und das fand ich halt bei der Datenschutzgrundverordnung halt so wahnsinnig unmittelbar erlebbar. Man scrollt durch Hacker News und alle regen sich halt wahnsinnig auf. Das habe ich halt hiermit gar nicht wahrgenommen.
Ja, ja, ja. Also ich habe auch in so größeren Medien oder, also klar, dass Netzpolitik.org über sowas berichtet, klar, aber über die Datenschutzgrundverordnung wurde dann irgendwann ja auch in Tagesschau, Spiegel und sonst was berichtet. Das habe ich hier nicht wahrgenommen bisher.
Ja. Hat das vielleicht damit zu tun, dass das irgendwie, dass das Ganze einfach noch amorpher ist als die Datenschutzgrundverordnung? Weil man kann ja tatsächlich irgendwie sagen, Daten werden übertragen und die wandern über eine Landesgrenze oder die wandern über eine Anbietergrenze. Also es ist ja wirklich sehr, sehr fest zu machen. Und allein, wenn wir schon über so Sachen reden, wie Bild generiert, auch das ist ja nicht notwendigerweise eine 0-100%-Frage.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es das Hype-Thema gerade, oder? Klickt nicht alles mit AI besser? Ich weiß es nicht.
Das ist zumindest, glaube ich, im Moment die herrschende Meinung und oder conventional wisdom, würde ich sagen. Ja, aber trotzdem, ich meine, keine Ahnung, ich habe halt mal irgendwie einen Podcast gehört von jemandem, der irgendwie sagte, hier, ho, ich bin ein Maler, ich verkaufe meine Gemälde, meine handgemalten. Und tatsächlich war es in dem Fall so, dass er halt eben unterbezahlte Horden von Malern beauftragt hat, einfach seine Dinger zu reproduzieren. Und dann malte er halt irgendwie in den Wald an die hinterste Ecke noch ein Bäumchen ran und dann ist es seins. So, und jetzt bin ich schon wieder da drin, das Ganze zu redteamen, weil ich mir nämlich denke, okay, KI-generiertes Bild, wenn ich mich der Publikationspflicht entziehen möchte, aus welchen Gründen auch immer, weil das irgendwie dann irgendwann mal ins Toxische umkippt und nicht irgendwie das Hype-Thema ist, dann male ich halt eben mit Photoshop irgendwo ein kleines Detail noch ran. So. Und also mir scheint das halt irgendwie alles sehr relativ offensichtlich zu sein, dass diese ganzen Bedingungen außerhalb wirklich so dieser Hochrisikosachen, die halt irgendwie Medizin, Kreditwürdigkeit und so weiter, wo wir ja schon gesagt haben, die leben ja, da ist ja reguliert werden das fachliche Wissen mit, das du brauchst, ja, wenn du eine Wand schneiden willst. Ja. So. Und alles darunter, was halt so wie gerade wahrscheinlich diese Mid-Size-Player, die ich ja erwähnt habe, betreffen würde, ist wahrscheinlich so gameable und offensichtlich gameable, dass diese hier denken, entweder macht's nichts oder wenn's macht, was macht, kann man einen Weg finden. Ich werde jetzt sehr aluhutig, glaube ich. Nee, aber guck mal, wir beide haben genug subversive Energie, dass wenn uns jemand sagt, hier, ich will jetzt KI-generierte Bilder publizieren, ich habe aber keinen Bock, das publizieren zu müssen, hier hast du ein bisschen Technik, hier hast du irgendwie einen Anwalt, den du anrufen kannst, find mal eine Lösung. Dann brauchen wir beide, glaube ich, nicht lange, bis wir irgendwelche Ideen generieren.
Ja. Die Frage ist, ob für die 95% oder 98%, wo es einfach bloß darum geht, irgendwie mal eben schnell was zu generieren und dadurch wahnsinnig viel Geld zu sparen, dadurch, dass ich halt nicht irgendeinen Fotografen irgendwo hinschicken muss. Ob es dafür nicht auch erstmal ausreicht?
Weiß ich nicht. Kann gut sein. Und ich meine, früher gab es ja auch Stock-Images und da hat man es dann auch drunter geschrieben, dass das von Shutterstock oder ähnlichem Kram kam.
Ja, genau. Funktioniert. Genau. Das ist ja auch, also in größeren Medien, das ist ja total üblich, dass an Bildern dran steht, wo sie herkommen, stimmt. Und ja, dass man da dann halt, also es gibt jetzt halt auch nicht irgendwie, das muss Menschen, maschinenlesbar oder sonst was sein. Ne, im Zweifelsfall schreibt man es halt runter und ist damit durch mit der Nummer, ne? Und
ja.
Genauso bei, also gerade bei AI-Anrufen finde ich persönlich, also ich als Unternehmer werde ja leider immer wieder gecold-called. Bei Privatpersonen ist es ja verboten, bei Unternehmen leider nicht. Und Ja, man erkennt in der Regel innerhalb der ersten 10 Sekunden, dass es eine AI ist, mit der man da spricht. Aber wenn das Ding mir das direkt am Anfang sagen muss, kann ich mir relativ viel Zeit sparen. Das finde ich auch erstmal positiv.
Ja, ist es immer die Frage, welcher Art dein Cold Call ist. Also wenn das irgendwie ernst gemeint ist, so, ich will jetzt wirklich, irgendwie mit dir eine Art von Geschäftsbeziehung eingehen und dich nicht über den Tisch ziehen, dann mag das helfen. Ansonsten ist es ja so beim ganz klassischen Telefonscam ja so, dass eine möglichst unseriöse Präsentation ja als Vorfilter ganz praktisch ist. Das ist ja so der klassische, ne, Nigerian Prince Scam. Ne? Ich bin sicher, selbst wenn man jetzt irgendwie nicht hoch aufgerüstet ist, kriegt man was Besseres hin als, also die Spam-Anrufe, die ich ganz gerne kriege, sind halt so irgendwie 10 Sekunden leise. Hallo, das ist PayPal. Ich brauche
diese PayPal-Anrufe sind eine Katastrophe.
So, aber ne, das ist ja nicht ohne Grund so. Das ist ja nicht so, weil es nicht besser ginge mit der Sprachsynthese, sondern das soll ja einen Filter darstellen, ne? Also das Problem, das halt so gelöst wird, dass halt irgendwie ein dich anrufender Cold Caller sagt, ich bin eine KI, ist, glaube ich, wirklich ein sehr spezieller Use Case in so dem Gesamten.
Mhm.
Ja.
Guck mal, habe ich nie drüber nachgedacht, dass das einfach extra dafür sorgen soll, dass 98% der Menschen sofort auflegen.
Ja, weil irgendwann musst du tatsächlich, ne, noch haben wir ja nicht AGI, also musst du hinterher tatsächlich das, wie würde man das denn sagen? Ein Sale ist es ja nicht. Aber wenn du sozusagen am Ende sozusagen eine Transaktion erzielen willst, musst du irgendwann ins manuelle Management rübergehen und da musst du halt ausfiltern. Das ist, glaube ich, so, wie es allgemein verstanden wird. Aber
ja.
Ist ja was ganz anderes. Das sind ja Kriminelle, die interessieren sich für den Scheiß nicht. Das betrifft die, weder wollen die das, noch brauchen die das, noch interessiert das irgendwen. Also das ist alles komplett egal.
Das stimmt.
Ja. Also für die das relevant zu sein scheint, je mehr ich drauf rumdenke, ist halt tatsächlich irgendwie so die in der Kategorie hohes Risiko. Die Banken, die Krankenkassen, die Schufas dieser Welt.
Ja, und der zweite Bereich sind dann wahrscheinlich diejenigen, die für Unternehmen Schulungen anbieten können und da in den nächsten Jahren großer Bedarf entsteht.
Ja, dass die halt sagen können, ja, unsere Mitarbeiter sind zertifiziert, die machen keinen Mist mit euren Daten, GPR läuft so.
Ja.
Ja, weißt du was, das bringt mich auch wunderbar.
Dazu habe ich bisher noch keine Angebote bekommen, was mich irgendwie wundert.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, weil jetzt reden wir davon irgendwie Einsatz von KI irgendwie so im Business und Mitarbeiter schlau machen und so weiter. Wenn ich doch bloß irgendwen kennen würde, den ich dazu fragen könnte, wie es bei seiner Perspektive individuell aussieht. Oh, warte mal, da sitzt ja ein Florian direkt vor mir. Du hast ja also Sachen, du hast ein Geschäft, du hast Mitarbeiter. Wie betrifft euch denn der EU-AI-Act und wie findest du den jetzt mal so, wenn du deinen Unternehmerhut aufsetzt?
Also ich glaube, dass das meiste davon uns nicht betrifft. Wir machen definitiv nichts im verbotenen Bereich. Wir machen auch nichts in dem Bereich mit hohem Risiko, weil das einfach nicht die Bereiche sind, wo wir unterwegs sind. Und wie du es schon sagst, in den Bereichen, die sind es ja gewohnt, reguliert zu sein. Das heißt, auch das wäre dann nichts, womit wir uns beschäftigen würden, sondern in dem Moment, wo wir Software für Versicherungen schreiben, würden wir uns schon darum kümmern, dass die sich um die Regulation kümmern. Mhm. Das begrenzte Risiko, ich kann mir vorstellen, dass das für uns in irgendeiner Form relevant wird, dass wenn wir irgendwo, bisher sind unsere Inhalte noch größtenteils von Hand geschrieben. Ich wüsste gerade nicht, was wir irgendwie auf unserer Website groß. Also ich meine, klar, ne, dass wir eine Landingpage, dass wir da auch Vibe-Coding benutzen, ja, aber ist jetzt nicht so, dass wir komplette Inhalte da irgendwie von der AI schreiben lassen würden. Deswegen, glaube ich, sind wir gerade auch von dieser Transparenzpflicht nicht betroffen. Mhm. Das ist aber der Bereich, wo ich mir vorstellen kann, dass es kommt, dass man irgendwie gerade Bilder für irgendwas automatisch generiert, weil man zu faul ist, da jedes oder zu geizig, jedes Mal einen Fotografen oder eine Fotografin zu bezahlen oder sowas. Das sind so Bereiche, wo ich mir vorstellen kann, dass das was ist, was uns betrifft. Und dann ist es vor allen Dingen halt irgendwie dieses Sicherstellen, dass MitarbeiterInnen sich ausreichend damit auskennen. Das ist halt was, Also wir werden jetzt in unserer Größenordnung mit Sicherheit nicht alle unsere MitarbeiterInnen zu irgendwelchen Zertifizierungen schicken. Aber dass wir irgendwie so interne Richtlinien oder sowas erarbeiten oder auch wie gehen wir mit AI um, was für Daten dürfen dahin, was für Modelle setzen wir ein, solche Sachen, ist halt was wir sowieso machen.
Ja.
Weil wir es für sinnvoll erachten. Was wir dann aber halt in dem
aus Selbstschutz ja auch ganz einfach, ne?
Ja.
Ihr wollt ja auch nicht, dass eure Daten irgendwo landen, wo die nicht hingehören. Und dann ist es ja als Unternehmer schon allein deshalb sinnvoll, dafür zu sorgen, hey, da ist ein neues Werkzeug, lass mal irgendwie alle damit vernünftig umgehen können.
Genau, und genauso wie wir halt vorschreiben, dass Laptops bitte Festplattenverschlüsselung aktiv haben sollten, ist es dann halt genauso, dass man halt jetzt nicht irgendwelche hochsensiblen Daten zu ChatGPT kippt oder sowas, ne? Aber also insofern, ja, das betrifft uns, aber halt nur in der Form, wie wir es, glaube ich, ohnehin machen würden. Insofern ist mein Eindruck, dass es uns direkt nicht betrifft, insbesondere weil es auch das Coding erschreckend wenig betrifft, finde ich.
Ich wollte gerade darauf hinaus, ja, nämlich eingekleidet in die Frage, sollte es euch als fleißige Nutzer von den Coding-Assistenten denn vielleicht betreffen in irgendeiner Form?
Also ich bin ja kein Anwalt, deswegen ist das jetzt alles mit großer Vorsicht zu genießen. Aber mein Verständnis ist, dass es vor allen Dingen darum geht, die Entscheidungen zu treffen in diesem hohen Risikobereich und nicht die Software zu schreiben, die die Entscheidung trifft. Und solange ich da am Ende ein If-Then-Else stehen habe, das die Entscheidung trifft, ist es halt kein AI, selbst wenn dieses If-Then-Else von der AI generiert wurde.
Ja, okay, das macht relativ viel Sinn.
Und finde ich kritisch, wenn ich dann plötzlich da massenhaft Code generiere, der Kreditentscheidungen trifft.
Ja.
Den ich nicht verstehe und nicht lese. Ja, ich habe die Chance, es zu verstehen. Ja, ich habe die Chance, es zu lesen. Und in dem Bereich muss ich es dann halt am Ende auch verstehen und lesen. Aber
wir wissen ja auch, wie es läuft.
Ja, genau.
Ja, also ich meine, ist vielleicht insofern nicht so problematisch, weil die ja, da sind wir wieder bei ihrer Domäne, bei der Kreditwürdigkeit, die stehen ja ohnehin unter einem ganz anderen Zertifizierungsnachweis, hast du nicht gesehen, Zweck. Und da ist es wahrscheinlich am Ende wirklich materiell nicht so wichtig, wie jetzt das If-Else zustande gekommen ist. Wichtig ist halt, dass im Zweifelsfall jemand dafür gerade steht, wenn es Mist baut. Ja. Also das auch wieder so individuelles Risiko bei denen, die es ausführen und bei der Unternehmensführung. Und insofern ist, glaube ich, AI da eigentlich ziemlich egal. Weil ich glaube, bei allen Punkten, die wir besprochen haben, ist irgendwie so gesagt, entweder spielt es keine Rolle, weil es unter irgendwie alles andere fällt, oder es wird eh schon gemacht, dass man halt irgendwie der Publikationspflicht in Anführungszeichen nachkommt, weil man halt eben drunter schreibt, dass es früher von Shutterstock kam und jetzt halt irgendwie aus einer Banane oder sowas rausfällt. Und die Krankenkassen und Kreditinstitute dieser Welt sind ohnehin ja in einem engen rechtlichen Korsett agierend. Okay, Social Scoring ist verboten, aber wer soll das denn machen, wenn nicht der Geheimdienst?
Ja, also ich glaube, dieser Bereich der verbotenen Dinge, dass die in der Realität keine große Rolle spielen, definitiv.
In der kommerziellen Realität, ne? Ich denke sicherlich, das mit dem Geheimdienst meine ich ja durchaus ernst. Also wenn ich jetzt irgendwie die Kommunistische Partei von Kiel bin und ich sag jetzt hier so, Machtergreifung und so weiter. Aber von dem bin ich ja tatsächlich ausgenommen, einfach so Kraft meiner Natur.
Davon Kommunist zu sein? Ja.
Wenn ich die Regierung bin.
Ja. Ja, absolut, absolut. Ich gehe davon aus, dass die verbotenen Sachen im Businessbereich keine große Rolle spielen, aber bei diesem hohen Risiko, ich stimme dir zu, dass die es gewohnt sind, reguliert zu sein, aber nichtsdestotrotz finde ich es da, glaube ich, schon sinnvoll, dass halt irgendwie so eine gewisse Verpflichtung für einen verantwortungsvollen Umgang mit AI in dem Bereich da ist, dass ich eben und dass es da klare Vorgaben gibt, dass halt irgendwie Humans in the Loop sein müssen, dass bestimmte Anforderungen an Trainingsdaten gegebenenfalls existieren, dass eine gewisse Transparenzpflicht existiert, dass man Risikomanagement machen muss und so weiter. Das, ich glaube schon, dass das über das hinausgeht, was die ohnehin schon machen müssen in dem Moment, wo sie AI einsetzen für wirklich kritische Entscheidungen.
Ja. Mit der Frage natürlich, wie weit jetzt dann der Begriff AI, was wir ja auch schon hatten, ausgedehnt wird auf irgendwelche bestehende Systeme, die da halt dann im Zweifelsfall eine andere Form von automatisierter Einzelfallentscheidung herbeiführen können.
Genau, aber da, solange ich irgendwie im Quellcode nachlesen kann, das sind die klaren Regeln, nach denen entschieden wird, dann fällt es nicht runter, solange es halt irgendwie so nicht wirklich nachvollziehbar ist und aus irgendwelchen Daten erlernt wird, dann muss ich mich halt damit beschäftigen.
Ja, also das zu auditen wird auch ein dickes Brett zu bohren.
Ja, also gerade im medizinischen Bereich ist ja irgendwie so Bilderkennung und sowas ist ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt im Einsatz, ne? Das
ja, und hier seit es Online-Banking gibt und du selbst irgendwie deinen Überziehungsrahmen von deinem Girokonto hochdrehen konntest, gab es ja auch dann die automatisierte Einzelfallsentscheidung ja auch schon immer.
Ja, wobei da dann die Frage ist, ist der Betrag, der monatlich eingeht, größer als das, dann erlaube das? Oder ist es mehr als das?
Das weiß man halt nicht, ne? Könnte ja dieses oder jenes sein. Und dann ist wieder die Frage, wo ist die Grenze und kann irgendein Auditor diese Grenze festmachen? Und wie kommt er dann überhaupt dazu, diesen Laden zu auditen? Und kann man das nicht irgendwie auch ganz wunderbar verkomplizieren, indem man durch Vibe Coding mehrere Millionen Zeilen erzeugt?
Easy.
Ist alles wichtige Business-Logik. Token-Maxing, mein Freund. Weißt du doch.
Ja, ich werde ja am liebsten auch nach Zeilen Code bezahlt. Dann.
Wie hat Bill Gates einst gesagt, Code-Fortschritt nach Anzahl der Zeilen im Code zu messen, ist wie beim Flugzeugbau den Fortschritt nach Gewicht zu bemessen. Und wie man aus den Epstein-Files weiß, kennt sich der Bill Gates ja mit Flugzeugen ganz gut aus. Also würde ich sagen, vertraue ich ihm da.
Oh, oh.
Okay, einen habe ich noch, eine abschließende Frage. Ja. Es ist ja immer so, ich hatte ja schon mal diese Idee von dem Bananengesetz in den Raum gestellt, dass ja man dann immer erst nachreift. Und es ist ja gerade bei so dicken Brettern, die EU irgendwie einmal in der Dekade durchwuchtet, meistens, dass, wenn es einmal dann durchgewuchtet ist und verabschiedet ist, der lange Anlauf beginnt, die Revision auf den Weg zu bringen. Ja, das ist meistens ja wirklich ein sehr, sehr langer Prozess und nicht immer irgendwie unmittelbar für Otto Normalverbraucher sichtbar. Aber als du derjenige bist, der sich da ja reingefressen hat, gibt's da schon irgendwie was? Gibt's da schon Lobbyisten, die sich für Runde 2 warm laufen? Gibt's da schon irgendwelche Player, irgendwelche Interessengruppen, die da sagen, okay, in Revision 2 bauen wir das da ein?
Runde 2 ist gerade ist gerade schon in Progress. Also ich glaube, das ist unter anderem auch das, wo dann die Verzögerung des Inkrafttretens. Es geht nicht nur darum, dass die Daten, wann es in Kraft tritt, geändert wird. Es geht einerseits darum, dass halt auch so Dinge aus diesem LLM-Bereich da jetzt irgendwie mit in diese Regulierung einfließen, oder dass teilweise auch schon passiert ist. Es geht zum Beispiel auch darum, dass Deepfakes mit sexualisierten Darstellungen zum Beispiel verboten werden sollen. Das ist im Originalentwurf, der gerade in Kraft ist, nicht der Fall, aber das ist eben zum Beispiel in dieser Runde 2 jetzt vorgesehen. Das heißt, Runde 2 ist eigentlich passiert, bevor die relevanten Sachen in Kraft sind.
Ja. Okay, und macht in dem Kontext auch Sinn, weil so Sachen wie Deepfakes ja einfach noch nicht da waren und es ja tatsächlich einen technologischen Sprung gab in sozusagen der Anfangsphase, Endphase von der Genese dieses EU-AI-Act. Bei so Sachen wie Deepfakes würde ich natürlich auch erwarten, dass da ja die sagen wir mal, Stoßrichtung eine andere werden muss, weil da würde ich ja tatsächlich sagen, dass das nicht so sehr Businessgehabe ist, sondern tatsächlich irgendwie strafrechtliche Bereiche berührt.
Ja, das ist dann an der Stelle, ich sehr wenig Ahnung von Jura, aber ist das dann was die EU Strafrecht, was die EU machen kann? Oder muss dann wahrscheinlich wieder auf Mitgliedsländerebene passieren, ne? Aber was auf jeden Fall auch geregelt wird, ist, dass die Anbieter von Modellen hier in die Verantwortung genommen werden, dass sie eben auch sicherstellen müssen, dass sexualisierte Deepfakes nicht möglich sind.
Oh, nichts leichter als das.
Absolut. Ja. Wie sinnvoll man das findet, kann man dann, also ne, wie sinnvoll das ist, klar, dass es am Ende immer umgehbar ist, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten.
Ja, sicher. Und wenn du einfach nur das Modell vom freundlichen Chines bei dir lokal laufen lässt, dann hast du das Problem ja schon nicht mehr, dass du das großartig umgehen musst.
Absolut. Aber es grundsätzlich schwieriger zu machen, finde ich trotzdem irgendwie sinnvoll, ne? Auch wenn es da ja natürlich keine.
Auch. Ne?
Ja. Ja, absolut.
Ja. Und natürlich ist es auch so, dass das eventuell ja auch was ist, wo man dann eventuell Plattformen, die zum Verbreiten genutzt werden, so die Social Media Kollegen und sowas, da ja auch an die Kandare nehmen kann, dass so das Weiterverbreiten von letztlich ja, solchen Deepfakes irgendwie ein gesondertes Ding ist, ne? Es ist ja was anderes, als wenn die jetzt wirklich irgendwie man Fotos von dir hätte und die verbreiten würde, und noch was anderes, wenn man jetzt sozusagen in industrielle Maßstabe sowas generieren und rausspammen kann. Ja? Auch da wieder, wie will das implementiert werden? Ich habe keine Ahnung. Aber wäre auf jeden Fall sicherlich etwas, wo ein Gesetzgeber sich dran austoben könnte.
Ja. Ja, auch so eine Sache, wo dann Umsetzung irgendwie wieder, also es gibt auch irgendwie so Regelungen, dass Bilder bis zum gewissen Grade gewatermarkt sein müssen, auch noch nicht in Kraft, soll irgendwann in Kraft treten, AI-generierte Bilder. Das ist aber meinem Verständnis nach jetzt nichts, was irgendwie hart in das Bild eingebaut wird, sondern sind halt im Zweifelsfalle Metadaten, die dran gehängt werden, die dann auch wieder weggestrippt werden können.
Oh, Florian. Möchtest du ein bisschen Venture Capital haben? Ich habe die Idee. Wir machen dieses Watermarking und diese Metadaten mit Blockchain.
Auf jeden Fall.
Wir werden in Kapital schwimmen. Ja, für uns nichts.
Kriegt man für Blockchain noch Kapital? Oder ist das komplett vorbei schon wieder? Ich bin da nicht mehr ganz auf dem Laufenden.
Ich war vor ein paar Wochen auf der JS Nation in Amsterdam für Storyblock, mein Arbeitgeber, und wir hatten ein kleines Booth an zwei Tagen, und Tether hatte ein großes an zwei Tagen.
Okay.
Sie sind seltener geworden, die Blockchain-Buden, aber die sind auf jeden Fall noch da.
Na gut, ja. Dachte irgendwie, das hätte sich mittlerweile erübrigt. Schade eigentlich.
Nee, manchmal trifft man sie noch. Also ich werde auf jeden Fall sehr genau Datenerfassung betreiben, wenn ich nächste Woche über die We Are Developers latsche, weil die besteht ja so 90% aus Booths. Und dann kann ich ja mal gucken, was da so an Blockchain noch so am Start ist. Ich werde berichten.
Ja, dann pitch unsere Idee. Sind da Investoren? Dann pitch doch unsere Idee gerne schon mal. Dann können wir schon mal vorfühlen, ob wir...
Da brauchen wir nicht vorzufühlen, da brauchen wir einfach nur ein Pitch-Deck. Das generieren wir uns eben ganz schnell zwischendurch. Und dann läuft die Kiste. Okay. Also wir halten so fest, EU-AI-Act legt so einiges fest, was, glaube ich, so alles einigermaßen konsensfähig ist und deswegen ja keinen großen Sturm verursacht hat. Aber natürlich, weil es so früh war, EU-untypisch, klammert es eine ganze Menge von den heißen Eisen aus, die jetzt eigentlich geschmiedet werden sollten. Die Deepfakes, die LLMs.
Ja, genau. Und ja, es ist halt wirklich so weltweit der erste Versuch, irgendwie das irgendwie zu regulieren. Und ich bin sehr gespannt, was draus wird. Also ob's irgendwie alles Dinge sind, die sowieso gemacht werden und das komplett verpufft. Ob es viele legitime Anwendungen verhindert und zu einer riesen Panik 3 Tage bevor es dann tatsächlich in Kraft tritt führt, so wie es zumindest bis in 3 Tagen ja gefühlt bei der GDPR war. Oder ob es halt irgendwie so im Hintergrund bleibt und so ein paar Dinge sinnvoll reguliert, aber am Ende wahrscheinlich auf unser alltägliches Leben keine große Auswirkung hat. Meine These wäre letzteres, aber
ja, das würde ich auch sagen. Das ist ja sowieso meine ganze Theorie zu der Technologie als solches, dass das halt auf eine Weise, die sich am Ende über die am Ende real existierende Ökonomie moderieren wird, in welcher Größe das dann stattfindet, irgendwann einfach so sublimiert in das, was man halt eben sowieso alles macht. Ich meine, so wie heutzutage der Microcontroller einfach so in irgendwie alles rein sublimiert ist und keiner mehr darüber nachdenkt, dass das irgendwie mal was distinktes Neues war. Jetzt hat man das halt einfach überall drin. Und wenn man mal irgendwie einen Rasenmäher aus den 70er Jahren aufmacht und feststellt, dass der irgendwie elektrisch sein kann und irgendwie nichts enthält, außer irgendwie Widerständen und trotzdem funktioniert und dass das halt irgendwie ja bemerkenswert ist, dass es heutzutage anders ist. So ungefähr erwarte ich, dass das passiert. In welchem Maße, wie gesagt, wird sich halt eben am Ende an ökonomischen Faktoren entscheiden. Und dann ist halt auch wahrscheinlich der EU-AI-Act als eigenes Ding so nicht mehr nötig. Ne? Weißt du, ich habe meinen Schlüsselbund für meine ganzen Schlüssel, die ich zu Hause habe, an einem Lanyard hängen von einer Konferenz von 2015. Und zwar war das die Mobile Tech Con. Ja, weil Mobile irgendwie total neu war, dass es eine eigene Konferenz brauchte. Ja, weil responsive Design und so. Ne?
Da ist dann die Frage, was ist die Größenordnung der Veränderung? Und ich meine, das Internet war auch irgendwann mal neu und braucht trotzdem eigene Gesetze, ne? Oder Anpassungen. Also ja, Internet ist kein rechtsfreier Raum, ist alles Unsinn, dass die klassischen Gesetze auch im Internet gelten, ist vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz braucht es dafür ja schon eigene Regulierungen, auch heute noch, ne?
Ja, weil es tatsächlich ubiquitär ist, weil es in der Summe sehr billig ist. Du kriegst halt irgendwie ein billiges Smartphone im Supermarkt hinterhergeschmissen und einen billigen Tarif ebenso. Die ganze Infrastruktur ist halt schon da und irgendwie Spiegel Online zu lesen, kostet dich erstmal unmittelbar nichts. Ne? Und die Frage ist halt sozusagen, was ist am Ende der tatsächliche Marktpreis eines Tokens oder des Betriebs von irgendwie sowas? Und wie sehr wird das tatsächlich als eine User Experience im Vordergrund stehen? Oder wie sehr wird das irgendwas sein, das im Hintergrund so läuft, wie der vorhin von mir angesprochene Microcontroller, der irgendwo drin steckt, in allem Möglichen, und keiner muss sich darüber Gedanken machen. Weißt du?
Ja. Aber gerade wenn es im Hintergrund läuft, hat es ja dann doch irgendwie nochmal eine andere Auswirkung als ein Microcontroller, wäre meine These.
Kommt drauf an, wie es das ist, weil wenn es einfach nur irgendwie zum Beispiel ein Ding ist, das deine, keine Ahnung, Kollisionserkennung in deinem Auto schlauer macht, ne? Ist ja egal.
Ja.
Ne? Oder Bilderkennung macht, damit es dir wirklich sagen kann, hey, hier kannst du jetzt so und so schnell fahren. Also so diese Edge-Models, das ist ja wirklich was, wo ich gar keinen Zweifel dran habe, dass sich das in irgendeiner Form durchsetzt, weil man hier so weit runterkochen kann, dass die zu betreiben ja wirklich der billige No-Brainer ist. Das wirklich Spannende sind ja diese Teile, die so inhärent unscoped sind, wie halt so ein ChatGPT oder ein Social Scoring System oder ein Kreditentscheider, die einfach so breit sind, dass das überhaupt, sagen wir mal, zu einem Problem werden kann. Weil wenn es so eng gescoped ist wie, hey, ich erkenne das irgendwie, keine Ahnung, die Geschwindigkeitsbegrenzung, dann ist das ja nichts weiter als was Besseres von dem, was wir schon hatten. Weil wie du ja vorhin schon richtig sagtest, Bilderkennung gibt es in der Medizin ja auch schon ewig. Ne? Und die Frage ist halt, was von dem, was wir jetzt da haben und diskutieren, was davon wird jetzt ein besseres, also so, was man ja hier Henry Ford und so gesagt hat, ne, ein faster carriage, ne, eine schnellere Kutsche. Und was davon ist jetzt wirklich irgendwie so ein, okay, das gab's vorher nicht, eine ChatGPT-Chatbox auf einer Webseite. Das wird sich halt eben zeigen.
Ja, das wird sich zeigen, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es halt bei, glaube ich, dadurch, dass wir immer mehr Entscheidungen in Systeme auslagern, die wir nicht verstehen, sinnvoll, da irgendwie Risikomanagement zu machen, und niemand würde bei Code, den er schreibt, hoffe ich, halt irgendwie sagen, dass die Hautfarbe eine Auswirkung auf die Kreditwürdigkeit hat. Aber eine AI, der ich einfach Daten gebe, wird das halt schon machen. Und dass man sich halt irgendwie damit beschäftigt, was solche Risiken sind in dem Fall, und versucht, Trainingsdaten zu produzieren, die möglichst biasarm sind, soweit das überhaupt irgendwie möglich ist. Ist ja schon was, wo es, glaube ich, schon sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es nur im Hintergrund passiert und wenn es kein inhärent neues Anwendungsfeld ist, weil Kredite gibt es schon ewig und automatisierte Entscheidungen darüber, ob, oder zumindest Empfehlungen darüber, ob Kredite vergeben werden oder nicht, gibt es auch schon super lange. Das ist halt eine neue Art und Weise, die neue Risiken birgt, um das zu tun.
Genau, aber da kommt halt eben meine ökonomische Hürde da rein, weil der Preis eines Tokens in dem Sinne ist jetzt nicht nur das, was dir Cloud Code ausgibt, von wegen, so lange habe ich jetzt gebraucht, um dieses View-Template zu schreiben, sondern inkludiert halt eben auch so Sachen wie, kann ich dieses System, dass man eine Entscheidung auslagern würde, tatsächlich so benutzen, weil die Kosten, dieses Ding halt eben laufen zu lassen, ja letztlich auch da drin bestehen, nachzuweisen, dass es zum Beispiel nicht biased ist, das irgendwie auditsicher zu machen und sowas. Das ist halt, was ich meine. Wir haben das halt noch nicht in der Form, weil, wie du ja sagtest, es ist noch nicht alles ausgerollt in der Form. Und deswegen können wir noch nicht sagen, wie groß wäre jetzt tatsächlich der Benefit, wenn ich ein AI-System hätte, das deine Kreditwürdigkeit prüft und das tatsächlich auch durch allen Aufwand, der dazu notwendig ist, unbiased gestaltet wurde, weil zumindest der letzte Schritt noch gar nicht getan ist und noch gar nicht getan worden sein kann, weil ja der entsprechende Teil der Regulierung auch noch gar nicht in Kraft ist.
Ja. Ja.
Ja. Gut, ja, diese okay. Entscheidung auszulagern, muss halt einpreisen, kann ich das System so bauen, dass ich diese Entscheidung da rein auslagern kann? Kann ich das profitabel betreiben? Und kann ich das halt eben tatsächlich auch so gestalten, dass es dann so Sachen wie den EU AI Act genügt? Das ist alles meines Erachtens noch nicht ausgewürfelt. Wir haben jetzt im Moment im Kopf, wir haben da Cloud Code und dem kann ich halt eben sagen, schreib mir dieses View-Template. Und da sind die Kosten tatsächlich, wenn auch nicht notwendigerweise vorhersehbar, da gibt's halt irgendwie so ein Upper Bound und das sind die Tokens, was ich halt eben dann an Anthropic und Konsorten überweise. Aber das sind ja nicht die Dinger, die spannend sind. Das sind nicht die Dinger, die teuer werden. Das ist halt eben tatsächlich, dass man mit sich dann die Krankenkasse rumschlagen darf.
Ja, absolut, ja.
Das muss man halt eben alles einpreisen und deswegen ist das sehr spannend, so von der Seitenlinie zu betrachten. Ich lehne mich da an die Bande und sage einfach als alter Mann, die jungen Hüpfer sollen sich mal einfach ein bisschen mehr anstrengen. Den hätte ich seinerzeit auch noch versenkt im Tor.
Erstmal grundsätzlich eine gute Einstellung. Ab wann darf man das machen? Ich frage für einen Freund, gibt es ein Mindestalter oder ist das eher eine persönliche Einstellung?
Ich sag persönlich, jeder und jede, egal wie eingefärbt oder welchen Geschlechts oder auch gar keins, kann ein alter weißer Mann sein, man muss es nur wollen.
So.
So, habe ich irgendwas vergessen, dich über den EU AI Act zu fragen?
Bestimmt, aber mir fällt es nicht ein.
Nun, dann ist das gar kein Problem. Dann haben wir schon mal ein Thema für das nächste Mal, wenn du vorbeikommst. Nämlich, dann gucken wir mal, wie wir die Deepfakes aus der Welt reguliert haben. Wie wär's?
Das klingt doch gut.
Super. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal auf diese Sendung einen Deckel, Florian. Es war mir ein Fest, dich mal wieder zu sprechen und vor allen Dingen so viele Sachen über ein Gesetz zu lernen, von dem ich vorher nicht mal wusste, dass es existierte. Danke dafür.
Vielen Dank.
Jo, und euch werten Hörerinnen und Hörern danken wir wie immer fürs Zuhören. So ihr mögt, verfolgt uns auf Social Media. Wir sind auf Blue Sky, wir sind auf Mastodon und wir haben natürlich unseren Community Slack, wo ihr alle rumhängen dürft und Links austauschen dürft und euch über den Halb der Stunde lustig machen könnt, welcher immer das auch sein mag. In der nächsten Revision geht es um ein Thema, das ich euch sagen kann, sobald ich meinen entsprechenden Browser-Tab gefunden habe. Genau, die nächste Sendung ist mal wieder ein Aria-Glücksrad. Shep hat sich folgende Personen eingeladen. In der Spalte Gast steht insgesamt 4 und Gäste. Das heißt, dann freue ich mich schon mal auf diese Herrschaften, dass sie euch dann Neues über das Aria-Glücksrad erzählen können. Und
ja, nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke, Florian.
Danke.